Full Disclosure, ich halte die Bundeswehr aus zweijähriger eigener Erfahrung für eine Organisation, die seit vielen Jahrzehnten, und ich formuliere das jetzt so freundlich, wie ich es formulieren kann, ein erstaunlich entspanntes Verhältnis mit ihrer eigenen Tradition mit sich herumträgt. Mir selbst wurde von meinen direkten Vorgesetzten wiederholt versichert, dass dieses Lied, das ich da im Unteroffiziersheim immer wieder gesungen hörte, ganz sicher nicht das Horst-Wessel-Lied sei, obwohl es den gleichen Text hatte und die gleiche Melodie, falls die Suffköppe mal den Ton trafen. Herr Unteroffizier, wurde ich fast ein Jahr lang gegaslightet. Sie vertun sich da. Es ist besser für Sie, wenn Sie begreifen, dass das nicht das Horst-Wessel-Lied ist. Das würden wir hier nie singen, das ist doch verboten. Und dann sangen sie wieder. Die Fahne hoch. Es war die Zeit, bevor jeder geeignetes Aufnahmeequipment in der Tasche mit sich herumtrug oder solches auch nur im freien Handel erwerbbar war. Man hatte keine Belege. Die Demokraten unter den Zuhörern waren, zumindest in diesem Unteroffiziersheim, in der Minderheit und somit hilflos. Schlagzeilen in den letzten Jahren haben immer wieder aufgezeigt, diese traditionsbewusste Haltung ist in weiten Teilen der deutschen Armee bis heute ungebrochen. Ursula von der Leyen hat ihr den Kampf angesagt und ich wünsche ihr Erfolg damit, aber wenn der Krebs erst einmal jahrzehntelang unbehandelt bleibt. Unsere Wehrmacht-Nachfolgeorganisation hat, und deshalb wollte ich meine Haltung zu dem Laden direkt klarstellen, auf der abgelaufenen Gamescom Werbung für sich gemacht. Das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass es wirklich Staub aufgewirbelt hat. 2016 hatte sie zwar einen Panzer ausgestellt und auch das gab schon ein paar kritische Stimmen, aber so richtig Lärm machte die Kampagne nicht. Zumindest nicht mehr als der Panzer, als der in die Messehalle gefahren wurde. Aus diesem Fehlschlag scheint die Truppe gelernt zu haben. Grund für die Aufregung dieses Jahr war dann nämlich kein Ausrüstungsgegenstand, sondern der Slogan, mit dem jene Firma antrat, die sie oben wohl bis heute ein signifikantes und hausgemachtes Faschismusproblem hat. Der Slogan lautete Multiplayer at its best. Ein anderer behauptete, mehr Open World geht nicht. Ich könnte jetzt rumpolemisieren, dass bei der Bundeswehr, zumindest zu meiner Zeit, so viele Pfeifen rumliefen, dass man eigentlich ständig Tinnitus hatte. Es wäre nicht schwierig, einen Zusammenhang zu konstruieren zwischen dieser Werbekampagne und der Tatsache, dass die Bundeswehr eine zumindest teilweise faschistisch unterwanderte Organisation ist, dass es entscheidenden Köpfen bei der Bundeswehr offenkundig am historischen und ethischen Bewusstsein dafür mangelt, was die Aufgaben einer Armee in einem demokratischen Staat wären und so weiter. Ich hätte da wirklich Lust zu. Es wäre lustig, gäbe reichlich Diskussion im Forum und es wäre auch alles nicht völlig falsch. Es wäre aber auch am eigentlichen Thema vorbei. Dem Thema dieses Podcasts Games. Was das Ganze mit Games zu tun hat, ich komme gleich dazu. Möchte aber hier schon darauf verweisen, dass ich Games für eine inhärent politische Kunstform halte. Meine ausführliche Begründung dafür habe ich ja schon in dieser Kolumne ausgebreitet. Zunächst aber einmal, natürlich ist dieser Slogan geschmacklos. Aber was bringt uns die Erkenntnis? Sie ist trivial. Werbung muss geschmacklos sein, sonst erregt sie keine Aufmerksamkeit. Dies gilt für so gut wie jede Werbung. Es ist egal, ob Werbung eine makellose Scheinwelt behauptet oder à la Benetton ihre Brand Recognition auf dem Rücken des Elends dieser Welt inszeniert. Sie muss geschmacklos sein, widerwärtig, weil sie inhärent ausbeutend ist. Ohne Verstörung, Provokation, Aufrührendes zu erwartenden keine Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit kein Werbeeffekt. Wer Werbung macht, muss bereit sein, geschmacklos zu sein, Menschen zu verletzen, sie in ihren niedrigsten Instinkten abzuholen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Pferde, meine Nutten. Ja, es hieß meine Pferdepflegerin, aber jeder, der drei Hirnzellen korrekt verdrahtet hatte, erkannte die Botschaft. So warb nicht etwa der Ring deutscher Bordellbesitzer, sondern Mitte der 90er Jahre schon die Sparkasse. Aufstandslevel damals etwa 0,05 auf der Multiplayer at its best Skala. Die Pferdepflegerin schnitt man nach ein paar Wochen raus, der Rest der Werbung blieb so und jeder dachte die Pferdepflegerin weiterhin mit. Betonung durch Weglassung. Alles richtig gemacht in der zynischen Logik der Werbetreibenden. Wer vor diesem Hintergrund ausgerechnet von der Bundeswehr einen gesellschaftlich-ethisch reflektierten Umgang mit der eigenen Propaganda erwartet und nicht schon selbst seit Jahrzehnten einen Krieg gegen die Werbeindustrie an und für sich führt, der muss sich zumindest Bigotterie vorwerfen lassen. Und das gilt auch und insbesondere für die Werbung für Games. Erinnert sich noch jemand an die wegen der unfassbaren Verbuggtheit des Games geradezu verzweifelte Werbung für Battlecruiser 3000 AD? Die Bundeswehr betreibt seit vielen Jahren Werbung für sich, die man mit viel gutem Willen als verharmlosend beschreiben kann. und mit der mir eigenen, durch persönliche Erfahrung durchaus traumatisierten und politisch eher andersrum argumentierenden Sichtweise als kriegsverherrlichend. Was sie nicht ist, ethisch verwerflicher als die meiste andere Werbung. Die Empörung entwertet sich durch ihre Selektivität. Das Ganze hatte die Bundeswehr-Propagandatruppe natürlich Social-Media-mäßig gut eingebettet. Media.de schrieb dazu, Zitat Anfang, die Bundeswehr postete die Plakate selbst auf Twitter und kommentierte, sie wolle damit zum Nachdenken darüber anregen, was wirklich zählt, Krieg spielen oder Frieden sichern. Zitat Ende. Bei der Bundeswehr mögen so manche ein Problem mit dem Befürworten eines demokratischen Rechtsstaates haben, aber die sozialen Netzwerke bespielen sie nicht ohne Geschick, obwohl die AfD da noch um vieles besser ist. Und dass die Reaktion auf ihre Kampagne, sagen wir mal, ein wenig zu wenig distanziert ausgefallen ist, das, davon kann man fest ausgehen, haben die Damen und Herren von der Propagandaabteilung sicher mit einberechnet. Denn natürlich schreiben sich die lustigen, polemischen und empörten Reaktionen auf eine solche Dummbrunzerei von alleine. Würde mich nicht wundern, wenn man bei der Bundeswehr dazu ein Twitter-Bingo gespielt hat, wer 5 vorhersehbare Empörungen in einer Reihe zuerst angekreuzt hat, gewinnt eine Freifahrt mit dem Leo 2 zur Gamescom 2019. Die alte Mechanik von Provokation und Medienaufstand, sie funktionierte auch hier wieder zuverlässig. Denn um Provokation geht es natürlich. Und deshalb ist die Bundeswehr hier gar nicht das Thema. Die haben ihren Job gemacht und den gewohnt widerwärtig und ungewohnt erfolgreich. Da gibt es nichts zu sehen und wer glaubt, er könne eine Armee zu einer ethisch reflektierten Organisation umbauen, der muss ihr a. die autoritären Strukturen austreiben, b. die Waffen wegnehmen und sie c. in technisches Hilfswerk umbenennen. Und das gibt es schon. Das eigentliche Thema ist nämlich der Umgang mit der Spielmechanik. Der Umgang mit Provokation, die Art und Weise, wie wir, und mit wir meine ich hier alle, die demokratische Strukturen befürworten, Frieden zwischen den Völkern, Kooperation statt Konfrontation etc. Die Art und Weise also, wie wir dieses Spiel immer wieder verlieren, weil wir seine Regeln nicht hinterfragen, die Prämisse des Spiels akzeptieren und in dem Augenblick schon verloren haben. Es geht also tatsächlich um Game Design. Had I win, tails you lose. Das ist ein amerikanisches Sprichwort, das eine Situation beschreibt, in der das Gegenüber, wenn es die aufgestellten Regeln akzeptiert, schon verloren hat. Genauso ein Spiel ist das Spiel mit dem gezielten Skandal. Um dieses Spiel nicht zu verlieren, bedarf es dreier Erkenntnisse. Die erste, es ist ein Spiel. Es ist nicht in erster Linie eine bösartige oder gedankenlose Meinungsäußerung, gegen die wir uns wehren müssen. Die ist es oft auch, aber sie ist nur der Köder. Es ist nicht zuerst einmal eine kriegsbetreibende Organisation, die junge Menschen dazu verführen will, sich eine posttraumatische Belastungsstörung zuzuziehen. Die kürzeste mir bekannte Definition eines Spiels ist alles, was eine Siegbedingung hat. Die Siegbedingung in diesem Spiel ist erhöhte Aufmerksamkeit für die beworbene Marke. Der Sieger in diesem konkreten Fall und jedes Mal, wenn so eine Provokation viral geht, ist der Provokateur. Für die zweite Erkenntnis wird es interessant, sich die Spielmechanik einmal genau anzuschauen. Provokationen zielen darauf ab, einen Abwehrreflex auszulösen. Abwehrreflexe sind evolutionspsychologisch und physiologisch sinnvoll. Gelegentlich ist die Schnelligkeit der Abwehr wichtiger als ihre Genauigkeit. Wenn der Leopard springt, sollte man nicht noch darüber reflektieren, ob man jetzt den Speer in Stellung bringt oder doch lieber das Messer zückt. Die zweite Erkenntnis ist also, dass die Bundeswehr, wie jeder andere Provokateur, genau diesen Reflex, den viele haben, benutzt, um das Maximum an Empörung zu erzeugen. Eine Empörung, die dann erst zur Lautsprecherbox der Bundeswehrpropaganda wird. Ohne diese Empörungsechokammer würde die Werbung nämlich blechern scheppernd schnell wieder wirkungslos verklingen. Der Skandal ist eben nicht aus Dummheit oder mangelndem Geschmack herbeigeführt. Der getriggerte Reflex auf das Skandalon ist ein kalkuliertes Transportmittel der Botschaft. Die ethische Verkommenheit und der schlechte Geschmack der Werber war schon Teil ihrer Jobbeschreibung und sind dies bei weitem nicht nur bei der Bundeswehr. Die dritte Erkenntnis beruht auf dem Gesetz der großen Zahl. Dieser Reflex ist, woraus sich diese Art des Botschaftstransports verlassen kann, auf die unsere Armee ja beileibe kein Monopol besitzt. Im Nachkriegsdeutschland wurde die Provokation wieder salonfähig gemacht, spätestens in den 60ern von Menschen, die in Fernsehstudios Äxte in Studiotische hieben. Der gezielte Skandal hatte bereits ein langes Leben hinter sich, das beinahe schon zu Ende schien, bis dann das Internet ankam. Traf der gezielte Skandal noch in den mittleren 90ern auf eine recht übersichtliche Gruppe von Sendern und Zeitschriften, die sich zur Not noch absprechen konnte, nicht in die Falle zu treten, so trifft die Provokation heute auf potenziell viele Milliarden Sender oder auf Deutschland beschränkt geschätzte 70 Millionen Menschen mit Internetzugang und zumindest rudimentäre Fähigkeit, ein Keyboard sinnvoll zu bedienen. Und eine solche Anzahl Menschen, das wissen die Skandalproduzenten genau, können sich nicht alle zurückhalten. Beinahe sicher bleiben selbst bei erheblicher Reflexvermeidung ein paar Tausend übrig, die sich aufregen und dann zum Lautsprecher des Skandals werden, dessen Botschaft sie ja eigentlich bekämpfen wollen. Es ist also ein Spiel, das darauf wettet, dass eine ausreichend große Zahl an Mitspielern das Spielziel nicht durchschaut und den Köder schluckt. Dieses Spiel erzeugt, um wiederum das Vokabular des Game Designs zu benutzen, ein Gameplay-Dilemma. Wenn das System für jeden Gegner, den ich besiege, zwei neue in den Level stellt, ist es dann sinnvoll, überhaupt zu kämpfen? Maximal ein paar 10.000 Kontakte hätte die Bundeswehr auf der Gamescom selbst erzielt, wenn ihre Kampagne ansonsten einfach totgeschwiegen worden wäre. Den Durchbruch zum Kampagnenerfolg haben ihr genau die verschafft, die diese Kampagne aus durchaus argumentierbaren Gründen widerlich fanden. Jetzt ist der Einwand aber natürlich auch nicht vom Tisch zu wischen, dass man, wenn man eine solche Grenzverletzung feststellt, diese aber auch nicht einfach unbeantwortet lassen kann. Denn, auch das ist richtig, diejenigen, die Grenzen zu verletzen trachten, hören damit nicht auf, weil man die Grenzen dann einmal neu definiert. Es geht dem Grenzverletzer ja beinahe nie darum, ein Unrecht zu begradigen und es dann gut sein zu lassen. Schon gar nicht, wenn die Grenzverletzung dem Spielziel dient, die Marke bekannter zu machen. Es geht fast immer um Eroberung, um das Ausprobieren, wie weit darf ich gehen. Und wenn die öffentliche Gegenreaktion sogar Ziel der ganzen Sache ist, dann bringt Schweigen schon mal gar nichts, außer beim nächsten Mal wird die Grenze noch viel weiter verschoben. So funktioniert politische Gewalt als Botschaft, so funktioniert der kalkulierte Skandal, so funktioniert alles, was sich selbst als totalitäres System über anderes stellt. Das Recht der Gegenseite, nicht behelligt zu werden, wird nicht anerkannt. Werbung, Mobpresse, Versicherungsvertreter, sie alle sind strukturell ein ständiger Anschlag auf die Ethik, der einem Rechtsstaat zugrunde liegt. Das Recht des Einzelnen, unbehelligt zu bleiben. Das Recht auf intellektuelle und ethische Integrität wird konstant attackiert. Die AfD und all ihre Schattenorganisationen sind letzten Endes nur der neulich gewachsene politische Arm dieser Angriffe. Man muss also einen Pfosten einrahmen und dies so, dass es zwar der Provokateur spürt, aber keine Werbung für seine Provokation gemacht wird. Und genau hier trifft sich dann die Realität mit dem von mir geschilderten Gameplay-Dilemma. Wie soll ich einen Gegner bekämpfen, der genau dadurch stärker wird, dass ich ihn bekämpfe, aber auch gewinnt, wenn ich ihn nicht bekämpfe? Und als wäre dieses Dilemma nicht schon schlimm genug, kommt im ganz realen Spiel des Skandals sogar noch eine erhebliche Schwierigkeit dazu. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem Multiplayer-Spiel und Ihre Aufgabe wäre es, alle NPCs zu besiegen, obwohl die mit jedem Kill immer mehr werden. Das Spielziel Ihrer Mitspieler ist es aber nicht, Sie darin zu unterstützen. Es ist ein etwas anderes, nur scheinbar verwandtes, nämlich einfach möglichst viele Gegner zu besiegen, bevor Sie selbst, Ihre Mitspieler, vor die Hunde gehen. Und wer von ihren Mitspielern am meisten Kills produziert, so deren Spielzieldefinition, gewinnt in dieser Subgruppe der Spieler. Welche Chance hätten sie dann noch? Genau so ein Regelset scheint das Spiel der Skandalprediger mit der Öffentlichkeit zu sein. Nehmen wir mal die AfD. Auf jede ihrer Provokationen antwortet zuverlässig ein und dieselbe Gruppe von geschätzt 30 bis 70 Menschen, die dann über die sozialen Medien vielfach geshared und geliked werden. Für diese Menschen sind ihre Reaktionen auf die offensiv profaschistischen Sprüche dieser Partei inzwischen und ohne dass dies ursprünglich so gewollt gewesen sein muss, Teil des täglichen Broterwerbs. Einer Partei wohlgemerkt, die von einer seltsamen Koalition aus Putin und Schweizer Milliardären ins Leben gerufen und lange finanziert wurde. Und machen wir uns nichts vor, obgleich die meisten von diesen immer wieder Empörten wohl tatsächlich wohlmeinend und in ihrer Empörung authentisch sind, sind sie dennoch funktional integraler Bestandteil der öffentlichen Skandalechokammer. Sie sind Verstärker des Grundsignals, ohne die das ursprüngliche Skandalon kein ausgewachsener Skandal werden kann. Und all dies haben sowohl Putin wie auch die Schweizer Milliardäre vorher gewusst und mit einberechnet. Sie haben ein Regelwerk von Head I Win, Tails You Lose konstruiert, und eine ganze Menge willige Mitspieler gefunden. Und bevor irgendjemand überhaupt begreifen konnte, was da los war, hatten sie die ersten paar Runden schon gewonnen. Denn die aufklärerisch intendierte Arbeit wird von der Gegenaufklärung von vornherein eingepreist und ist Teil der Spielmechanik. Die Gründer und Finanziers der AfD wussten, dass sie Schach spielten und haben der Öffentlichkeit weisgemacht, das Spiel heiße Mühle. Und viele glauben das immer noch. So folgt Provokation auf Provokation mit immer dem gleichen Ritual. Und wenn die gewünschte Reaktion nicht kommt, dann wird halt ein wenig an der Provokationsschraube gedreht, bis die öffentliche Erregung dann zuverlässig anspringt. Wobei ich hier der Bundeswehr-Propagandaabteilung nicht einmal das Ziel unterstellen möchte, den öffentlichen Diskurs so weit abstumpfen zu wollen, bis die Leute halt zu allem nur noch nicken und sich stattdessen in einen rotglühenden Ausländerhass hineinpeitschen lassen, was offenkundig Ziel der AfD ist. Demokratie ist ja so anstrengend und kompliziert. Die Bundeswehr ist zweifellos faschistisch unterwandert, aber keine faschistische Organisation. Sie will institutionell sicher auch keinen Krieg, zumindest keinen, den sie nicht leicht beherrschen kann. Ihr geht es bei der Kampagne tatsächlich nur um die Aufmerksamkeit, die sie benötigt, um mehr jungen Leuten die Frage einzupflanzen, wie wäre es, ich ginge zur Bundeswehr? Und dabei eben nicht die Frage aufzuwerfen, will ich die letzten 60 Jahre meines Lebens auf posttraumatische Belastungsstörung behandelt werden? Wer hier einen Vorwurf gegen jene herausliest, die sich gegen diese Form der Sprachverrohung zur Wehr setzen und damit in die aufgestellte Falle treten, macht es sich aber auch ein wenig zu leicht. Denn tatsächlich lässt sich gegen diese Strategie direkt, wie oben beschrieben, nur wenig ausrichten, egal ob man schweigt oder nicht. Was also muss man tun? Frage an Sie als Gamer. Wie würden Sie sich in so einem Level verhalten, in dem Sie feststellen, dass Sie mit jedem Gegner, den Sie ausschalten, zwei neue erschaffen? Und in dem Ihre Mitspieler nur das Ziel haben, viele Kills anzusammeln? Würden Sie sich auch die Frage stellen, welche Option die Spielmechanik Ihnen bietet? Würden Sie dann vielleicht anfangen, Gegner zu umschleichen, nicht gesehen zu werden, bis Sie an dem Schalter anlangen, der Ihnen die Tür zum nächsten Level öffnet? Oder bis Sie mit einem schönen Sneak-Kill den Bossgegner ausschalten können, um zu schauen, ob das vielleicht als Siegbedingung ausreicht? Wie auch immer, Sie würden sich überlegen, wie genau die Spielmechanik funktioniert und was Sie innerhalb dieser Mechanik tun können, um dem Gameplay-Dilemma zu entgehen. Denn wenn man nur lange genug nachdenkt, dann kommt man oft darauf, dass dieses Dilemma ein scheinbares ist. Eines, das der Game Designer behauptet und das aber eben nicht nur aus schlechten Entscheidungen besteht. Die Wahl aus schlechten Entscheidungen besteht nur, wenn ich die behauptete Prämisse der Game Designer unbesehen glaube. Entweder haben sie eine Möglichkeit übersehen oder sie wollen den Spieler dazu bringen, selbst auszuprobieren und nicht jedes Wort zu glauben, was ihnen erzählt wird. Vielleicht wollen sie in mir einen aufklärerischen Impuls wecken. Denn wenn ich die Freiheiten, die mir die Mechanik gewährt, clever analysiere und anwende, dann... Wir alle kennen solche Spielsituationen und haben sie gelöst. Dutzendfach, hundertfach. Wir dürfen davon ausgehen, dass der AfD dieser aufklärerische Impuls fehlt. Dafür fehlt ihr aber auch die Kontrolle über die Spielmechanik. Sie kann nur versuchen, uns in eine zu drängen, in der wir nur verlieren können. Dem müssen wir aber nicht folgen, zumindest so lange nicht, wie die noch nicht im Kanzleramt sitzen. Es wird Zeit, dass wir die Lehren daraus ziehen. Es wird Zeit, den Provokateuren nicht ihre Themen um die Ohren zu hauen, sondern ihre gesamte Spielmechanik. Denn an dieser Stelle erst kann eine effektive Antwort auf die ständige Erosion von sozialen Werten und demokratischen Normen gelingen. Solange wir in Spiele einsteigen, die wir qua Design nur verlieren können, solange werden wir das Spiel logischerweise verlieren. Aber niemand kann uns daran hindern, die Spielregeln zu ändern. Wie das im Einzelnen geht, nun, ich denke, das wird sich rausstellen. Man wird in Games vor allem durch Ausprobieren gut. Nur, wenn eine Taktik halt nicht funktioniert, dann kommt man ja auch normalerweise nicht auf den Gedanken, dass man sie nur häufig genug wiederholen muss, bis sie funktioniert. Man kann ein Spiel nicht gewinnen, dessen Spielziel man nicht verstanden hat, dessen Mechanismen man nicht begreift, dessen Spielwelt man massiv missversteht. Mit dem Verstehen dieser drei Kategorien beginnt jede Erkenntnis nicht nur im Spiel, sondern auch im sozialen Diskurs. Die eigene Meinung bringt einem gar nichts, wenn man nicht gelernt hat, in den Schuhen der Gegenseite zu stehen, ihre Argumente zu verstehen, ihre Ziele, ihre Denkweise. Genau dieses verstehen zu wollen, gilt aber heute oft schon als Häresie, als Abweichung von der reinen Lehre. Wie kann ich es wagen, verstehen zu wollen, was die Nazis in Chemnitz umtreibt und, damit da kein Missverständnis aufkommt, wer da mitgelaufen ist, ist ein Nazi. Wie kann ich es wagen, mit Klimaleugnern zu diskutieren, um nicht nur die Argumentation, sondern auch den psychischen Ort hinter ihrer Meinung verstehen zu lernen? Mit denen redet man nicht. Was ist denn das Spielziel eines Gesprächs? den anderen zu überzeugen? Oder vielleicht erstmal zu verstehen, wie er zu seiner hanebüchenen Meinung überhaupt gekommen ist? Oder vielleicht erstmal Vertrauen zu schaffen, dass man reden kann? Bloß weil ich mit ihnen rede, verschaffe ich ihnen doch noch keine Plattform. Wenn ich mit ihnen aber in einer Fernsehsendung rede, die besser einschaltet, je skandalöser sie ist, dann verschaffe ich ihnen eine Plattform. Aber für mein Gespräch gilt, ich will ihr Spiel verstehen, damit ich in meinem besser werden kann. Ich gehe da als Gamer ran, der eine schwierige Aufgabe vor sich sieht, in der das Game scheinbar unlösbar schwer gegen mich designt ist. Und meine Erfahrung sagt mir, ich habe einfach noch nicht den richtigen Blick auf die Spielmechanik. Wenn ich die erst wirklich durchschaut habe, dann werde ich den Weg schon finden. Es geht um das, was Jonathan Haidt Institutionalized Disconfirmation nennt. Das ganze Game zu verstehen, sich alle Seiten anzuhören, alle Mechaniken anzuschauen, alle Features abzuklopfen, das Spiel in seiner ganzen Tiefe zu verstehen, um dann wirklich in der Lage zu sein, es spielen und gewinnen zu können. Ich kann nicht behaupten, die Lösung bei den gerade laufenden Gesellschaftsspielen um die Wiedereinführung des Faschismus jetzt schon zu kennen. Aber unser Verhalten in Games zeigt zumindest einen Weg, diese Lösung zu finden. Diesen Weg sollten wir vielleicht einmal ernsthaft ausprobieren, bevor wir wieder den alten, nicht erfolgreichen einschlagen, auf die nächstbeste Provokation reinzufallen. Nebenbei, auch deshalb ist die immer weitergehende Verdummung der Spieler durch immer offensiveres Aufzeigen des richtigen Lösungsweges im Interface gesellschaftlich mindestens so gefährlich wie die Existenz von Fox News. Uns wird abgewöhnt, Lösungskompetenz selbst zu entwickeln. Und eine solche Provokation war natürlich auch dieser Podcast, dieses Wortreich, an vielen Stellen und zumindest für jeden, der der Bundeswehr positiver gegenübersteht als ich. Doch auch hier gilt, ich habe meine Sichtweise und für die gibt es Gründe. Ich kenne zahlreiche Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, bessere. Und einige wenige, für die sie noch schlechter waren. Jeder dieser Menschen hat da seinen Blickwinkel. Dieser Blickwinkel ist oft gut begründet, aber er ist nicht vollständig, weil er eben nur die eigene Erfahrung berücksichtigt. Er unterliegt einem Confirmation Bias, dem Wunsch, die eigene Erfahrung, die eigene Ansicht immer wieder zu bestätigen. Das ist menschlich, so sind wir verdrahtet. Was auch menschlich ist, solche Verdrahtung zu kappen und weiterzuentwickeln, das nennt sich dann Fortschritt. Für die also, die sich über mich bzw. meine Sichtweise auf die Bundeswehr geärgert haben, es war eine Versuchsanordnung. Versuchen Sie mal, nicht auf die Provokation hereinzufallen. Versuchen Sie mal, die andere Seite als Teil der Spielmechanik zu begreifen. Im schlimmsten Fall, werte Hörer, werden Sie Ihre Meinung überdenken, Ihre Argumentation verbessern und so dichter an die Wahrheit kommen. Im besten Fall passiert genau dasselbe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.